Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft und Moderator dieses Podcasts. 2 Jahre Krieg gegen die Ukraine. Das ist der Anlass für diese Folge. Ein trauriger Anlass mit auch weitreichenden Folgen für die Tiere. Aus diesem Grund waren wir als WTG seit Beginn des Krieges aktiv. Zunächst um Geflüchteten mit ihren Tieren den Weg in die Sicherheit zu ebnen. Und auch rund um ein besonders schreckliches Ereignis waren wir im Einsatz. Und zwar im vergangenen Sommer nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Und das führt mich zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Michi Lavrenz von der Tierhilfe Ukraine. Das ist ein Zusammenschluss von Freiwilligen, die Futter, Medikamente und vieles weitere von Deutschland aus in die Ukraine bringen und diese Güter im Land verteilen. Die Hilfseinsätze führen sie dahin, wo die Not besonders groß ist. Eben zum Beispiel in die Region rund um den Kachowka-Staudamm im vergangenen Jahr, sowie in zahlreiche frontnahe Gebiete an Orte, die viele aus den Nachrichten kennen, Kharkiv, Bachmut, Avdiivka. Wer die Bilder aus diesen Orten im Fernsehen sieht, kann sich womöglich kaum vorstellen, dass dort Tierhilfe geleistet werden kann. Aber Michi und ihre MitstreiterInnen beweisen das Gegenteil. Bereits 11 Touren in die Ukraine haben sie seit Kriegsbeginn geleistet und dabei das Leben von Tausenden von Tieren gerettet. Im Gespräch wollen wir über diese wichtige und gleichzeitig so gefährliche Arbeit sprechen und hören, wie sie und ihr Team diese selbst erleben. Steigen wir also ein in das Gespräch. Vorab sei noch gesagt, dass Michi Lavrenz das Tierleid im Krieg mit sehr klaren Worten beschreiben wird. Ja, hallo liebe Michi, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast bist.
Ja, hallo Christoph, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir nehmen rund um den 2. Jahrestag des Kriegsbeginns auf. Deshalb möchte ich mit dir zunächst einmal zurückblicken auf diesen Tag im Februar 2022, den 24.02. Wie hast du diesen Tag erlebt, als in den Morgenstunden die Nachricht kam, dass der russische Angriff begonnen hat?
Du hast die erste Frage gestellt und ich kämpfe jetzt schon mit den Tränen, weil das ganz, ganz schreckliche Erlebnisse sind. Wir haben das ja alles medial dann verfolgen können und das waren eigentlich mit die schlimmsten Tage, weil ich natürlich genauso wie ihr auch die Bilder gesehen habe, wie die Menschen von jetzt auf gleich flüchten mussten. Und wir waren ja ein paar Tage schon danach vor Ort und was wir da gesehen haben, war einfach so grausig. Aber was wir über die Medien schon gesehen haben, nämlich dass die Menschen geflüchtet sind mit dem, was sie am Körper trugen, mit Katzen in Kartons, Hamstern in Tupperdosen und Hunde über den Schultern, war nur ein Teil davon. Man hat halt auch Bilder gesehen von Katzen, die auf überfüllten Bahnhöfen abgeparkt wurden, von Hunden, die angeleint zurückgelassen wurden. Und es hat uns so erschüttert, dass wir dann halt auch diesen Entschluss gefasst haben. Das heißt, die ersten Tage waren die Hölle, vor allem die Tage, wo man das erstmal nur beobachtet hat und nichts gemacht hat, diese Machtlosigkeit, das war die Hölle und eigentlich ausschlaggebend für alles, was jetzt so in den letzten 2 Jahren für uns gefolgt ist.
Genau, ihr habt ja dann relativ schnell den Entschluss gefasst, die erste Tour zu machen. Der war dann innerhalb von wenigen Tagen eigentlich schon in der Ukraine.
Also es hat sich ja gesteigert. Zu Beginn war das so, dass wir an der Grenze waren, ne, in Medica und diese schrecklichen Bilder dann auch wirklich live gesehen haben und dann hat sich das gesteigert. Dann waren wir nur in Anführungszeichen in Lviv, einer sehr grenznahen Stadt und mit jeder Tour sind wir dann halt ein klein wenig tiefer ins Land gefahren. Genau.
Ja, du hast es gerade erwähnt, dieses Stichwort Machtlosigkeit, dass man auch das irgendwie in Taten umsetzen will. Das war auch bei uns das Gefühl. Wir sind im Land der Ukraine ja auch schon einige Jahre verbunden über unser Projekt in der Westukraine und hatten da eigentlich auch ähnliche Empfindungen, hatten dann kurz nach Beginn des Krieges erstmal Informationsmaterialien für Geflüchtete mit Tieren bereitgestellt, aber dann auch zunächst in Grenznähe, in Polen, in Rumänien geholfen, in Deutschland und eben seit letztem Jahr unterstützen wir ja auch eure Arbeit. Deshalb möchte ich auch direkt eben über die Einsätze der Tierhilfe Ukraine sprechen. Und zunächst einmal interessiert mich, wie wir uns das vorstellen können. Wie plant ihr eure Einsätze? Was müsst ihr alles bedenken? Wie sieht die Vorbereitung aus, bevor der erste LKW für eine Tour überhaupt sich auf den Weg macht?
Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sind ja ein wirklich winziges Team. Wir sind einfach nur drei, in Anführungszeichen Mädels, die versuchen, das zu stemmen. Und wie schon erwähnt, es ist ja alles gewachsen in den letzten 2 Jahren. Zu Beginn war es ja nur ein Transporter mit 800 Kilo von Futter, was wir selbst gekauft haben. Und mit jeder Tour wurde es größer, sodass es jetzt im Endeffekt wirklich 40 Tonner wurden. In den letzten Fahrten immer 2. Und da gibt es halt unglaublich viel zu bedenken und viele Regularien, es überhaupt möglich zu machen, in ein Kriegsgebiet einzufahren mit dem LKW. Das ist nicht so einfach, als wenn man von Berlin nach Hamburg natürlich einen LKW schickt, zumal da nicht viele LKW-Fahrer natürlich hinfahren möchten. Das bedeutet erstmal, diesen LKW, der das tatsächlich macht, zu finden, war nicht so einfach. Und was eigentlich jetzt so unsere tägliche Arbeit ist, hier vor Ort in Deutschland, ist, an Futter zu kommen. Das ist super schwierig. Wir arbeiten noch an einem Verein und ohne Verein ist das alles ein kleines bisschen schwieriger. Das bedeutet, dass wir wirklich täglich Futter sammeln durch Aufrufe. Und dieses Futter für so einen 40-Tonner, das sind dann 1-2 Päckchen, stapeln wir täglich zu 2 Meter hohen Paletten. Und das passiert halt in jeder freien Minute nach der Arbeit. Und das ist der Großteil der Vorbereitung. Und wenn es dann so kurz vor Tourbeginn losgeht, setzen wir uns hin und planen, die genaue Route, die ja immer entlang der Frontlinie führt und in welche Ortschaften wir gehen, was wir dort lassen, was wir dort tun werden. Genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, was für eine immense Arbeit ist, so eine Tour vorzubereiten. Ihr seid ja auch schon 11-mal in die Ukraine gefahren. Und ich glaube, das ist auch für viele, die uns zuhören, eine sehr beeindruckende Vorstellung, aber sicherlich auch beängstigend, dass ihr eben mitten hinein, direkt in das Kriegsgebiet im Prinzip fahrt, wo so viel Leid und Zerstörung zu sehen sind und dort eben direkt helft. Kannst du uns das beschreiben, wie das ist, im Land zu sein, wo der Krieg so nahe ist?
Ich glaube, so als Außenstehender ist das ganz schwer, irgendwie ein Bild von Krieg zu haben. Wir kennen das aus den Zeitungen und aus Filmen und aus den Nachrichten. Aber wirklich vor Ort zu sein, das hat nochmal eine andere Dimension. Das war für uns natürlich auch alles neu, die natürlich überhaupt keine Erfahrung in diesem Gebiet hatten. Also um mal so ein kleines bisschen so ein Bild zu zeichnen, was wir so vorfinden. Ja, also generell muss man ja erstmal sagen, die Ukraine ist riesig groß und es gibt wahnsinnig große Unterschiede innerhalb der Ukraine, während das im Westen noch relativ alles in Anführungszeichen sicher ist und du wunderschöne Städte vorfindest, merkst du in manchen Regionen vielleicht gar nicht, dass da Krieg ist. Aber je mehr man Richtung Osten oder eben in den Süden fährt, umso mehr verändert sich dann das Straßenbild, dass du dann, bis du nach 3 Tagen Fahrt dann wirklich im Kriegsgebiet bist. Ne? Und da ist dann auch wirklich Endzeitstimmung. Das ist so surreal. Du fährst da durch komplett zerstörte, graue Städte. Da sind überall nur Trümmer, Ruinen, Raketenteile. An den Straßenrändern siehst du ausgebrannte Fahrzeuge und Panzer. Der Luftalarm, wenn es ihn überhaupt noch gibt, in manchen Regionen gibt es den gar nicht mal mehr, ist ständiger Begleiter. Da kannst du auch gar nicht mehr drauf reagieren, weil du wärst nur in deinem Bunker. Die Menschen müssen sich daran gewöhnen. Die machen ihr Leben einfach weiter, ne? Wir werden von Panzern und Gefechtsfahrzeugen überholt, die wir gar nicht einordnen können. Wir dürfen in manchen Regionen die Hauptstraßen nicht verlassen, weil alles vermint ist. Du fährst eigentlich ständig nur an Checkpoints, Schützengraben, Panzersperren, verbarrikadierten Häusern vorbei. Du siehst nur noch Militär und kaum Zivilisten. Die paar Menschen, die wir sehen, das sind meistens alte Menschen, die geblieben sind und überleben in ihren Kellern wirklich, nur von humanitärer Hilfe, anders könnten die gar nicht überleben. Und das wirkt so surreal, als wäre es wirklich ein Film. Und zwischen all dem finden wir halt die Tiere vor. Ne? Also vielleicht kann man so ein bisschen sich vorstellen, was wir da eigentlich vor Ort vorfinden.
Ja, ihr seid ja in vielen Orten gewesen, die ja viele aus den Nachrichten im Prinzip kennen. Das zeigt ja auch, wie nah dran ihr an dem Kriegsgeschehen eigentlich seid. Und es ist natürlich eine sehr beeindruckende, aber auch wie gesagt beängstigende Vorstellung, so nah da dran zu sein. Aber das ist dann vermutlich eben auch der Ort, wo die Not der Tiere und Menschen am größten ist und wo die Hilfe einfach hinkommen muss.
Genau, das war auch der Grund. Wir sind natürlich nicht abenteuerlustig und natürlich haben auch wir Ängste und möchten da auch heile rauskommen. Aber der Grund, dass wir dort hinfahren, wirklich an die Frontline-Gebiete, ist, dass dort einfach wirklich keine Güter hinkommen. Es gibt natürlich Hilfsorganisationen, die ins Land fahren und auch, gut, bei uns dreht sich nur alles um Tiere, aber die eben veterinäre Sachen oder humanitäre Güter bringen. Aber das zentriert sich eher aufs Inland und nicht so sehr in die Frontline-Gebiete. Und deshalb war es uns so wichtig, da hinzufahren. Da kommt wirklich nichts an, gar nichts.
Wie organisiert ihr das da nochmal ganz genau? Ihr habt ja ein zentrales Lager und wisst ihr dann genau, welche Orte ihr ansteuern könnt? Oder müsst ihr auch da viel improvisieren und schauen, wie es eben gerade die Situation zulässt?
Absolut, genau. Selbst das, dieser Schritt, es ist wirklich, alles an dieser Tour ist ein Drama und schwierig. Und im Kriegsgebiet ist nichts wirklich, obwohl wir monatelang planen, es ist nichts planbar. Es kann sich von jetzt auf gleich ändern. Und wir haben durch eine befreundete Tierschützerin die Möglichkeit, ein Lager zu nutzen. Das befindet sich in Kramatorsk, das ist 30 Kilometer von der Front entfernt. Das dürfen wir nutzen. Da kommen unsere LKWs an, da entladen wir die ganzen LKWs. Schon allein Kramatorsk mit einem LKW zu beliefern, ist wahnsinnig gefährlich. Der fährt dann auch gleich wieder weg. Und wir fahren ja selbst mit unseren zwei kleineren Transportern, 2, 3, 5 Tonner, dorthin. Und unser täglicher Ablauf ist eigentlich so, dass wir morgens, wenn der Luftalarm vorbei ist, in das Lager fahren, unsere Transporter beladen. Und dann fahren wir richtig dicht an die Front, eben in die Dörfer, die am meisten betroffen sind, wo eben nichts mehr ankommt. Und selbst da ist es natürlich nicht klug, mit einem Transporter hinzufahren, aber das Zeug muss nun mal dahin. Ne? Genau. Und wie du schon sagtest, das kann sein, dass auf einmal da ganz, ganz starker Beschuss ist, obwohl wir uns vorgenommen haben, heute geht's nach Avdiivka, was ja jetzt nicht mehr möglich ist, dass wir dann vielleicht eine Stadt tatsächlich nicht mehr erreichen können, ne? weil da gerade in der Stadt Gefechte sind, ja.
Ja, wo du es gerade erwähnst, Avdiivka ist von russischen Streitkräften erobert worden. Wie sind da so deine Gedanken, wenn du diese Nachrichten hörst? Ihr wart vor Ort und kennt ja sicherlich auch Menschen dort. Was geht dir da durch den Kopf?
Ach, furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Wir waren im Herbst das letzte Mal da und schon da war die Lage dramatisch. Da kam gar nichts mehr rein. Schon da war Avdiivka so hufeisenförmig umzingelt. Es führt genau eine Straße da rein, die von drei Seiten beschossen wird. Und diese Straße stand unter ständiger Beobachtung. Also das war ein Höllenritt. Da fährst du mit 120 diese schreckliche Straße in einem Mordstempo rein, in der Hoffnung, nicht durch Scharfschützen erreicht zu werden, schon damals, um irgendwie da Hilfsgüter reinzubringen. Und das macht das jetzt rückblickend noch schlimmer, weil du die Menschen inzwischen kennst. Du hast die alten, es sind halt alte Menschen, ich habe da keine Jungen gesehen, die alten Menschen, die in ihren Kellern lebten, die die Tiere versorgen. Und zu wissen, wie es denen jetzt ergeht, ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Und wir sind ja jetzt vor 3 Wochen zurückgekehrt und wir haben in der Zeit, wo wir da waren, alles probiert, um nochmal nach Avdiivka reinzukommen, was wirklich unmöglich war. Keine Chance gehabt. Ja. Und es ist so traurig, jetzt zu sehen, was jetzt passiert ist. Und jetzt gibt es auch keine Chance mehr, dahin zu kommen.
Klar. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es enorm schwierig ist, das zu hören. Ja, du hast von der Gefahr gesprochen. Inwiefern könnt ihr für eure eigene Sicherheit sorgen? Inwieweit habt ihr da Möglichkeiten, durch Planung da ein bisschen vorzubeugen oder zu versuchen, dass es etwas weniger gefährlich wird?
Ja, so eine Risikoeinschätzung ist in einem Kriegsgebiet extrem schwierig. Ne? Also klar, wir haben Schutzwesten, aber ganz ehrlich, wenn da eine Drohne auf dein Auto sich setzt oder eine Rakete fällt, dann wird diese Schutzweste dich auch nur bedingt retten können. Ne? Also du kannst gar nicht wirklich Acht geben. Ne? Also ich glaube, dessen sind wir uns bewusst. Viel, viel kannst du da gar nicht machen in diesem Gebiet. Es ist halt leider Krieg.
Verstehe. Ich würde gerne auf die Tiere zu sprechen kommen, denen ihr helft. Für die macht ihr die Einsätze, für die seid ihr vor Ort. wochenlang im Land, eben unter den beschriebenen Bedingungen. Mal ganz allgemein gesprochen, wie ist die Situation der Tiere, die ihr eben dann, wenn ihr die Hilfsgüter ausliefert, wie ist die Situation der Tiere, die ihr dort vorfindet?
Schrecklich. Ich finde eigentlich gar keine Worte dafür. Ich meine, dass die Ukraine eh schon immer Probleme natürlich mit Straßentieren hat, ist klar. Aber hinzu kommen Hunderttausende von Tieren, zum einen Haustiere, die von jetzt auf gleich verlassen wurden, die es natürlich nicht gewohnt sind, dort jetzt unter diesen Bedingungen zu überleben, ne, wo ständig Raketen fallen, es gibt keine Nahrungsmittel, weil es gibt auch keine Menschen mehr. Hinzu, es betrifft ja nicht nur die Haustiere, was eine enorme Anzahl ist, es betrifft ja die Wildtiere, die sogenannten Nutztiere, das ist so ein weites Feld. Und abgesehen von dem großen Hunger sind die Tiere auch natürlich krank und verletzt. Denn all das, was den Menschen passiert, passiert natürlich auch den Tieren. Die haben furchtbare Verletzungen. Es ist alles vermint dort durch Minen, durch die Raketen, Schrapnell. Ihnen fehlen ja Beinchen. Sie sterben durch ihre Verletzungen. Sie kriegen Erkrankungen. Der Winter ist bitterkalt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein Fass ohne Boden. Na, dann sind viele der Tiere nicht kastriert. Das ist so ein endloser Kreislauf, ne? Ja, wo man dann auch wirklich an Grenzen stößt und eigentlich schon fast verzweifeln möchte.
Ist es so in deiner Beobachtung, dass die Not auch zunehmend wächst in der Zeit, in der ihr jetzt da wart? Also das wird eigentlich schlimmer?
Ja, absolut. Absolut, weil es immer mehr Gebiete sind, weil immer mehr Menschen flüchten, weil auch leider immer weniger Hilfe ankommt. Ja, so tickt natürlich leider auch der Mensch. Wir gewöhnen uns irgendwie an Kriege und ach ja, in der Ukraine ist ein Krieg, aber es kommt ja täglich ein neuer dazu und die Hilfsgüter werden immer, immer weniger und das merken die Leute. Die haben auch wahnsinnige Angst davor, dass das genau, was eintritt, eintritt, dass eben weniger an Hilfe ankommt. Für mehr Bedürftige, Menschen sowie Tiere.
Ja, ich musste eben bei deinen Schilderungen gerade daran denken, was ja das auch für Traumata einfach bei den Tieren auslösen muss, dieser ständige Gefechtslärm. Absolut. Ich meine, wir sprechen in Deutschland rund um Silvester ja schon über seelische Schäden, die die Böllerei verursacht und sich dann zu überlegen, dass das an 365 Tagen im Jahr der Fall ist, ist eigentlich kaum vorstellbar. Ihr nehmt aber auch Tiere aus diesen Regionen mit in sichere Bereiche, ne?
Genau. Also unser Hauptaugenmerk liegt erstmal darauf, dass die Tiere irgendwie überleben. Ne? Es gibt eigentlich so viel zu tun, aber alles kann man nicht stemmen. Aber erstmal vor allem Futter. Futter für die alten Menschen, die in ihren komplett zertrümmerten Dörfern geblieben sind mit den Tausenden von Tieren, dass die weiterhin in unserer Abwesenheit die Tiere versorgen können. Aber wenn wir unterwegs natürlich verletzte Tiere finden, versuchen wir sie aus diesen gefährdeten Gebieten, aus diesen ja wirklich Kriegsgebieten, zumindest in sicherere Gebiete zu bringen. Wobei das alles so wahnsinnig schwierig ist. Es gibt natürlich Shelter, zwar nicht in Frontnähe, aber diese Shelter waren noch nie in einem hervorragenden Zustand und die platzen aus allen Nähten. Ne? Also es ist alles so schwierig, denn wohin noch mit den Tieren? Ne? Aber genau, das machen wir unter anderem auch.
Das ist dann letztlich in Abwägung alles besser als die Situation dort in der Frontnähe vermutlich, ne?
Genau, erstmal müssen die da raus und dann muss man gucken, wo kann ich sie noch irgendwo unterbringen, wo sie zumindest sicherer sind, ne? Genau.
Ja, du hast die Begegnung mit den TierhalterInnen auch schon etwas angesprochen eben. Mir ist da eine Frau sehr im Gedächtnis geblieben, die hatte ich bei euch gesehen, das ist die Holzoma Lena, ach, die ja auch Tiere bei sich aufgenommen hat auf ihrem Grundstück und wo ihr auch dabei helft, dass sie diese Tiere weiter versorgen kann. Kannst du uns ihre Geschichte und euren bisherigen Kontakt mit ihr einmal ein bisschen näher schildern?
Ich glaube, wir begleiten die jetzt auch schon ein Jahr. Das ist eine ältere Dame und also die Geschichten ähneln sich auch wirklich alle. Ne? Das sind meistens die Letzten, die geblieben sind. Die Jungen sind natürlich, wer es sich leisten kann, flieht. Die alten Menschen fliehen in der Regel nicht aus verständlichen Gründen. Wer verlässt seine Heimat? Und zumal, wenn die Tiere dann zurückbleiben, entscheiden sich viele Menschen dafür, viele alte Menschen zu bleiben, selbst im Kriegsgebiet. Und diese Dame kümmert sich um eben unglaublich viele zurückgelassene Tiere. Und du hast wahrscheinlich auch die Bilder von ihr gesehen, die lebt unter furchtbaren Bedingungen, unter einfachsten Bedingungen und versucht, den Tieren mit den wenigen Mitteln, die sie hat, zu versorgen. Meistens ist es so, die Menschen haben wirklich selbst kaum Nahrungsmittel, überleben nur durch humanitäre Güter, die Volontäre wie wir ihnen bringen. Und dieses Essen, was sie haben, teilen sie dann noch mit den Tieren. Es gibt aber noch, also es ist immer schwer, das noch zu toppen, aber es gibt wirklich noch schrecklichere Geschichten, wo Menschen in den Kellern mit ihren Tieren leben und nur diesen Keller verlassen, da ist auch ständig Beschuss, um kurz mal humanitäre Güter zu holen und dann ganz schnell wieder in diesen Keller gehen. Also es sind so grausame, traurige Begegnungen, die wir dort vor Ort haben. Also herzzerreißend.
Unvorstellbares Leben letztlich. Trotzdem geben die Tiere bestimmt den Menschen auch noch ein wenig Halt oder vielleicht mal einzelne Lichtblicke in diesen düsteren Tagen, kann ich mir vorstellen.
Absolut, so ist das auch wirklich. Ne? Wenn wir da ankommen, sind wir eigentlich den Tränen nahe und sie hält so ihren Hund und strahlt. Und wo ich denke, Mensch, wie kann diese alte Dame, die eigentlich jetzt Hunger hat, jetzt gerade so in Anführungszeichen glücklich sein und so strahlen? Und manchmal versuchen die Leute, uns aufzubauen, weil die sehen, wie nah uns das geht. Aber wir sehen auch, wie viel Glück ihnen das bringt, ihr Tier noch zu haben. Das ist wirklich so.
Ja, das... auch eine große Herzlichkeit, die man irgendwie in den Bildern und Videos dort sehen konnte. Ne?
Ja.
Es sind ja vorrangig die Hunde und Katzen, denen ihr begegnet, die ihr seht. Du hast es eben kurz erwähnt, die Wildtiere und die Tiere, die eben in der Landwirtschaft genutzt werden. Ist da etwas bekannt über die Situation dieser Tiere? Könnt ihr da vielleicht in Gesprächen was aufschnappen oder ist das alles letztlich doch irgendwie im Verborgenen und gar nicht so richtig bemerkbar, wie es diesen Tieren geht?
Also wir selbst kommen damit nicht so viel in Kontakt, weil dort, wo wir uns befinden, nicht so viele Nutztiere, sage ich mal, sind. Ne? Aber wir sind natürlich in Kontakt und im Austausch mit den Tierschützern vor Ort und die beschreiben uns ganz, ganz traurige Szenarien. Ne? Natürlich, ich meine, die Wildtiere, die Wälder brennen ab. Ne? Da gibt es genau dasselbe Drama, wie es den Haustieren ergeht. Und bei den Nutztieren ist das so, dass die Bauern gar nicht mehr die Tiere versorgen können, wenn sie denn geblieben sind. Viele mussten ja Hals über Kopf fliehen. Das heißt, die Tiere sind dort zurückgeblieben. Und naja, den Rest kann man sich denken, was mit Tieren, die nicht versorgt werden, wie es denen ergeht. Ne? Dazu muss keine Rakete auf den Stall fliegen. Ne? Die werden da elendig verhungern. Oder wenn Zufahrtsstraßen blockiert sind, dass sie gar keine Nahrungsmittel mehr für diese Tiere erhalten können. Ne? Die gehen alle elendig zugrunde.
Ja, schrecklich zu hören, aber es ist die bittere Realität, die du schilderst letztlich. Ich denke, das ist jetzt vielen, die hier zuhören, sehr, sehr klar geworden, wie schwierig, wie bewundernswert eure Arbeit ist. Seit 2 Jahren, ich hatte es erwähnt, 11 Touren und das immense Tierleid, das ihr auf diesen Reisen beobachten müsst. Wie schafft ihr es, damit umzugehen? Habt ihr da Hilfe, das Ganze zu bewältigen oder verdrängt ihr es mehr oder weniger?
Ich glaube, wir machen das tatsächlich genau so, wie man es nicht machen soll. Wir suchen uns keine Hilfe und ganz ehrlich, wir probieren das nur mit Verdrängung, was ja tagesabhängig mal gut, mal weniger gut funktioniert. Ne?
Weil ja auch hoffe ich dann wenige Wochen, nachdem ihr zurück seid, auch schon die nächste Reise dann ansteht. Ne?
Sofort. Sobald wir auf dem Rückweg sind, sind wir schon in der Planung und überlegen. Das nächste Mal machen wir das so, das nächste Mal und wir müssen. Und man hat gar nicht so richtig die Möglichkeit anzukommen, auch wenn wir natürlich ankommen, ist man sofort in der Planung für die nächste Tour und da stehen dann leider so eine wichtigen Themen tatsächlich ganz hinten an. Ne?
Planung der nächsten Tour, das ist natürlich ein Thema, das mich nochmal sehr interessiert, ist mit Unterstützung der Tierschutzgesellschaft wird eure nächste Reise, die 12. Fahrt in
Tausend Dank.
Ja, sehr, sehr gerne und ich denke, das Gespräch macht nochmal deutlich, wie wichtig die Arbeit ist und wie unterstützenswert das einfach ist, was ihr leistet. Was sind eure konkreten Planungen? Gibt es einen besonderen Fokus für die anstehende Tour? Was habt ihr vor, wenn es das nächste Mal in die Ukraine geht?
Also wir stecken ja natürlich wie immer mitten in der Planung. In ungefähr 8 Wochen geht es los. Je nachdem, wie viel wir zusammenbekommen, ein LKW oder zwei, gefüllt mit Futter natürlich und auch Medikamenten. Und zusätzlich wollen wir einen großen Fokus auf die Kastration legen. Das haben wir auch schon auf der vorletzten Tour gemacht, dass wir Geld gesammelt haben und in Zusammenarbeit mit Tierschützern dort Geld übergeben konnten, wovon die Tierschützer die ausgesetzten Tiere zumindest kastrieren konnten, dass man das vielleicht ein bisschen eindämmen kann, das Leid. Das heißt, vor allem wird jetzt wieder Futter natürlich hinkommen. Wir wollen kastrieren und auch ganz, ganz viel evakuieren. Aus diesen gefährdeten Zonen erstmal raus, die Tiere bringen. Genau, das sind so die 3 Punkte für die nächste Tour.
Hm. Wie ist das mit den Medikamenten? Gestaltet sich das in der auch Beschaffung letztlich? Was könnt ihr da mitnehmen? Was wird vor allem benötigt?
Benötigt wird natürlich alles. Antibiotika und sowas geben wir in geschulte Hände, in Kliniken, in Frontnähe, die das auch sehr, sehr dringend benötigen. Andere Sachen wie Antiparasitika oder Augentropfen, das können wir auch unter der Zivilbevölkerung verteilen, die wirklich nichts mehr haben, denn da steht, das kann man sich nicht vorstellen, da steht wirklich kein Stein auf dem anderen, die haben gar nichts. Da gibt es auch keinen Laden mehr, der geöffnet ist. Ne? Abgesehen davon, dass selbst auch kein Geld, selbst wenn es den geben würde, kein Geld vorhanden ist, denn es sind ja nicht nur die eigenen Tiere, die sie versorgen müssen. Sie versorgen ja die ganzen Tiere und das sind Hunderte in den Dörfern. Ne? Und da geben wir diese Sachen hin. Genau.
Ja, abseits der Güter, die ihr sammelt und der konkreten logistischen Planung, was geht da in dir vor, wenn du an so eine anstehende Tour denkst? Spannung, ist es auch so ein bisschen, wahrscheinlich Vorfreude wird nicht aufkommen, weil es einfach zu schwer ist, die Arbeit, die ihr dort leistet. Aber ja, was ist da in deinem Kopf, wenn die Tage weniger werden, bis der nächste LKW startet?
Hui, auch so viel. Man geht natürlich schon gedanklich so ein bisschen die Ziele durch, die wir ansteuern, verfolgt täglich. Es gibt so einschlägige Apps, wo man sich ein bisschen informieren kann, wie die Situation gerade vor Ort ist, was wir hier natürlich nicht sehen können. Zusätzlich machen wir uns ein bisschen Gedanken um Schutz, versuchen nochmal medizinisch für uns ein bisschen was aufzufrischen. Vielleicht haben wir die Chance, an einem Kurs teilzunehmen. Einfach, eigentlich wollen wir darüber gar nicht nachdenken, aber wir sollten das tun. Im Falle der Fälle, falls man getroffen wird, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber wie man handeln muss, um sich und seinen Kollegen irgendwie aus dieser Gefahrensituation zu retten und den versorgen zu können. Das sind tatsächlich die Sachen, die wir neben unserer Arbeit, was den Tierschutz betrifft, auch angehen.
Total wichtig und richtig, dass ihr das nicht ausklammert. Ja, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich kann nur sagen, ganz tief empfunden, vielen Dank für die Arbeit, die er leistet vor Ort. Ich drücke alle Daumen, dass die nächste Tour gut klappt, dass ihr sicher die Hilfsgüter verteilen könnt, möglichst vielen Tieren und ihren HalterInnen helfen könnt und wir vielleicht bei nächster Gelegenheit einmal wieder sprechen, in der Hoffnung, dass sich die Lage vielleicht in irgendeiner Form doch bessert oder wir zumindest möglichst viel tun können, um das Leid der Tiere zu lindern. Vielen Dank, Michi.
Sehr gern. Ich möchte auch nochmal Danke sagen. Ein Riesendanke. Ihr habt uns in der Vergangenheit wahnsinnig unterstützt. Ganz ehrlich, ohne eure Hilfe hätten wir ganz, ganz viele Touren so gar nicht realisieren können. Dankeschön.
Wir haben es gerade gehört. Michi und ihre MitstreiterInnen von der Tierhilfe Ukraine sind in Kürze wieder unterwegs. Ihre 12. Fahrt in die Ukraine steht an. Mit Tonnen von Hilfsgütern und als Welttierschutzgesellschaft werden wir auch diese Reise wieder ermöglichen. Wir bleiben auch an der Seite der Bären aus Cherson. Diese 4 Tiere stehen im Fokus des eben erwähnten Tierschutzprojektes in der Westukraine. Glücklicherweise konnten die Bären mit unserer Unterstützung wenige Jahre vor Kriegsbeginn aus schlechter Haltung gerettet werden und sind seitdem im Westen des Landes im Halytsch-Nationalpark untergebracht und wohlauf. Und hier kommen Sie ins Spiel, liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Damit wir als Welttierschutzgesellschaft solche Einsätze in Notsituationen, wie damals die Rettung der Bären und heute die Touren der Tierhilfe Ukraine, unterstützen können, sind wir auf Spenden angewiesen. Immer wieder stellen wir über unseren WTG-Nothilfefonds schnell und unbürokratisch Mittel für die Tierhilfe bereit. Spenden für den WTG-Nothilfefonds sind über unsere Website möglich. Die Adresse lautet www.welttierschutz.org/Tiernothilfe-Ukraine. Auch verlinkt in den Shownotes. Mit einem großen Dank an alle, die das Leid der Tiere in der Ukraine nicht vergessen und auch unsere Hilfsmaßnahmen unterstützen, endet diese Ausgabe von Tierwelten. Vielen Dank Ihnen und euch erneut fürs Zuhören.
Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/Tierwelten.